Wir hören noch einmal Pater Kilian.
Hier in Neuzelle, in der Stiftskirche, alle, die Sie weiter verbunden sind über EWTN, über Radio Horeb, mit dieser schönen Zeit des Lobpreises, mit der ganzen Freude im Herzen und den Tränen, die immer wieder auch kommen, Halleluja, geht es nun weiter in unserem Adoratio-Programm mit einem echten Mutmacher. Und ich freue mich, jetzt unsere nächste Referentin Margareta Bessler vorstellen zu dürfen. Sie stammt aus Tannhausen im Bistum Augsburg und managt, kann man sagen, eine eucharistische Tag- und Nachtanbetung in ihrer Heimatpfarrei. Etwa 100 Beterinnen und Beter halten verlässlich zu einem fixen Termin Anbetung. Und etwa 40 weitere Personen nehmen unregelmäßig teil. Vor vielen Jahren, davon werden Sie uns gleich erzählen, haben Sie in Ihrer Pfarrei grundsätzlich mit der eucharistischen Anbetung begonnen. Seit 2003 verzeichnet diese Anbetung eine stetige Aufwärtsentwicklung. Sie sagt, Beten hat Zukunft. Das sind wahre Worte. Und seit 2022, schon über ein Jahr inzwischen, gibt es dort 24 Stunden, 7 Tage die Woche Anbetung. Wunderbar. Wir wollen beten am Anfang, bevor Sie gleich loslegen. Das war die kurze Bitte. Und freuen uns dann auf Ihre Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns hier versammelt hast. Wir möchten dich bitten, ja, dass du jetzt alle, die hier verbunden sind, alle, die hier sind, wirklich im Herzen berührst. Wir bitten dich um die Gabe und die Gnade des Heiligen Geistes in Margareta Bässlers Worten, in dem, was sie denkt, was sie im Herzen und auf ihren Lippen hat. Und wir bitten auch unsere heiligen Schutzengel, dass sie unsere Herzen öffnen für das, was du, Vater, uns jetzt geben möchtest. Heilige Maria, Mutter Gottes, du Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihr Wort.
Dankeschön für die liebevolle Einführung. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen, auch alle, die im Radio oder im Fernsehen, besonders alle, die jetzt beten, die schon lange beten, dass durch dieses Zeugnis einfach der Wille Gottes, der Ruf Gottes in den Herzen ankommt, die er aus der Welt hat. Ich sage, Sie alle, die jetzt hier sind, Sie sind nicht zufällig hier. Wir wissen, bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott hat Sie eingeladen und mit einem ganz besonderen Plan. Ich weiß jetzt nur nicht mit dem Mikro. Zwei Mikro brauchen wir nicht. Ja, Gott hat einen Plan mit jedem von Ihnen, jedem von uns. Und sei es so mini, mini klein, wenn wir Ja sagen, Gott kann Großes tun. Ganz kurz zu meiner Geschichte. Mein Mann und ich haben ein Friseurgeschäft gehabt. Das haben wir von meinen Schwiegereltern übernommen. Und 2002 haben wir einfach dieses gut gehende Geschäft an unsere Mitarbeiterin übergeben. Und plötzlich war meine Mitarbeiterin meine Chefin und ich war ihre Mitarbeiterin. Wir haben also die Rollen gewechselt. Das Geschäft haben wir damals schon lange geführt, aber ich habe einfach gespürt, Gott ruft mich und er ruft mich ganz. Und ich habe immer gesagt, Jesus, du willst mich ganz, das Geschäft braucht mich auch ganz. Und ich gebe dir nicht die Ehre, wenn ich das Geschäft vernachlässige, also zeig mir, was du willst. Dann konnten wir eben das Geschäft abgeben. Das ist so ein bisschen unser Isaac gewesen. Das war unser Lebenswerk. Aber der Ruf Gottes war einfach so, dass wir nicht widerstehen konnten. Also, und in dieser Zeit haben mein Mann und ich in Hochaltingen beim Pater Bub Exerzitien gemacht, Unterscheidung der Geister. Mein Glaube war damals nur wirklich sehr, sehr nieder, sage ich jetzt mal, auf einem kleinen Niveau, aber doch stetig wachsend. In diesen Exerzitien habe ich eine wunderbare Beichte gehabt und als Buße habe ich bekommen, ich soll mich in die Anbetungskapelle gehen und soll mich von Jesus eine Viertelstunde lieben lassen. Und dann habe ich mir gedacht, also ich weiß jetzt nicht, wie das geht, aber jetzt gehe ich mal in die Kapelle. Und dann bin ich vor dem Herrn gekniet und habe gesagt, Jesus, ich weiß das nicht, wie das geht, mich von dir lieben zu lassen, aber ich bin jetzt da. Und bis dahin konnte mit der eucharistischen Anbetung überhaupt nichts anfangen. Ich habe das gar nicht verstanden und war einfach weit entfernt von dieser Art des Gebetes. Nach dieser Viertelstunde habe ich nicht viel gemerkt. Ich bin rausgegangen, aber mein Leben war anders, wie sich das dann gezeigt hat. Ich habe von diesem Moment an permanent gesucht, wo gibt es eine Möglichkeit, wo ich den Herrn anbeten kann. Und da haben wir ein Kloster in unserer Nähe, Kloster Urschberg. Und dann hat mir eine Schwester gesagt, da ist eine Sakramentskapelle. Und dann bin ich dann schon regelmäßig immer zu den Schwestern und habe schon dort gebetet. Und irgendwann habe ich beim Pfarrer gefragt, ich möchte so gern, dass Sie auch die Anbetung einführen, dass wir in Dannhausen anbeten können. Dann hat er gesagt, ja, das macht er, einmal im Monat, eine Stunde. Und dann habe ich gesagt, ja, aber den ganzen Tag. Dann hat er gesagt, nein, das geht also nicht. Aber einer von unserem Gebetskreis, den wir auch in diesem Jahr gegründet haben, die hat gesagt, beten wir vor Tabernakel. Die war aus einem anderen Land, beten wir vor Tabernakel, geschlossen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann habe ich den Priester gefragt, ob das für ihn in Ordnung ist. Ja, und so haben wir am Herz-Jesu-Freitag einmal im Monat von früh bis abends zwei Personen vor dem geschlossenen Tabernakel den Herrn angebetet. Und ich habe, der Pfarrer Hesse, der mich dann natürlich begleitet hat, der hat gesagt, Frau Bessler, diese 2 Millimeter Blech machen die Gnade nicht aus. Und dann habe ich gedacht, das stimmt. Und wir haben Jesus nicht sehen können, aber er hat uns sehen können und das war wichtig. Nach 12 Jahren haben wir mit dem Pfarrer, mit dem Pfarrgemeinderat nochmal ein Gespräch gehabt und es war dann möglich, dass wir einmal im Monat vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten anbeten. Und dann war der Priesterwechsel, dann haben wir die Anbetungskapelle bekommen, also die Kapelle St. Leonhard. Die haben dann die Pfarrei renoviert, gerichtet alles. Und wir haben vor 5 Jahren, wie hier begonnen hat, das ist, wir können Gott nicht sehen, aber wir können seine Werke wohl gut sehen. Nach 200 Jahren beginnt hier wieder richtig Glaubensleben. Es ist doch wie im Himmel heute gewesen, der Tag. Und genau in der Zeit haben wir mit der eucharistischen Anbetung in der Kapelle begonnen. Und wir haben einen Aussetzungstabernakel, da braucht man eine Genehmigung von der Diözese, die haben wir auch gehabt. Das hat alles unser nächster Priester dann alles organisiert, weil da darf dann derjenige, der anbetet, den Tabernakel öffnen und schließen. An der Türe ist ein Zahlenschloss und das war sehr, sehr wichtig, weil wir wissen ja, die Priester haben wirklich so viel zu tun in der Pfarrei und jetzt immer aussetzen, einsetzen, vor allem mit den Zeiten, das wäre äußerst schwierig gewesen. So waren wir ganz frei, weil ich habe alle eingewiesen, die die Nummer bekommen haben, die Geheimnummer und wie man den Tabernakel öffnet, wie man halt alles schließt und so weiter. Und dann waren wir komplett frei. Wenn einer gesagt hat, du, ich habe zwei Kinder, bin berufstätig, ich kann vielleicht abends um 9 kommen, dann war das kein Problem. Ich hatte die Nummer eingegeben und dann war die in der Kirche, in der Kapelle drin. Und so ist sie dann wieder raus. Und es war natürlich eine Liste, wo jede also sich eingetragen hat, so dass der Priester immer Einsicht gehabt hat, was in der Kapelle, wer alles kommt und wie lange und wie viele Stunden Anbetung ist. Ich war so Mädchen für alles, das bin ich immer noch, aber ich konnte jederzeit dem Priester Bescheid geben und wenn er mich was gefragt hat, eine präzise Antwort. Und alles, was ich gemacht habe, war absolut im Gehorsam. Auch wenn das was ganz Gutes gewesen wäre, egal was es ist, ohne das Ja vom Priester haben wir nichts gemacht. Pater Bob hat gesagt, da ist kein Segen drauf. Der Gehorsam ist wichtig und die Demut wartet, bis der Heilige Geist eben das bewirkt, was du möchtest, als wenn du meinst, du musst jetzt ein bisschen schieben, so wie es die Sarah gemacht hat, als sie 10 Jahre nach der Verheißung, dass Abraham Kinder bekommen wird, hat sie ja immer noch kein Kind bekommen, dann hat sie Abraham zu Hagar geschickt. Sie hat eben nicht mehr warten können. Und deswegen ist Warten sehr segensreich, nicht unbedingt schön und nicht unbedingt prickelnd, aber die Demut ist absolut wichtig, wenn man den Herrn dienen will. Also ohne Demut, Gehorsam und Liebe können wir den Herrn nicht dienen, egal wie gut unser Wille ist. Wir haben dann nachdem wir von einmal im Monat am Herz-Jesu-Freitag die Anbetung, dann jede Woche einen Tag. Es war dann schon eine richtige Herausforderung, jeden anrufen und sagen, würden Sie bereit sein, einmal die Woche zur Anbetung kommen? Und ich habe gebetet und angerufen. Und nach jedem Mal, wenn jemand gesagt hat, ja, das mache ich, bin ich einfach ins Gebetszimmer und habe gesagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und habe wirklich gesungen vor Freude. Und dann habe ich den Nächsten angerufen. Und plötzlich habe ich nach ein paar Stunden schon den ersten Tag von 8 Uhr in der Früh bis so 17 Uhr war jede Stunde jemand eingetragen, einmal die Woche. Und es ist wirklich von Woche zu Woche einfach immer mehr geworden. Ich habe natürlich jeden, wo ich gedacht habe, der könnte, einfach gefragt. Ich sage immer, ich bin das Mikrofon vom Herrn. Ich bin überall hin und habe die Menschen gefragt. Und das Gute war das, weil die viele Menschen, das war ja neu, die viele haben ja überhaupt nicht gewusst, warum man eigentlich Anbetung braucht. Und man kann überall beten, hat man mir gesagt, auch im Wald eben und so weiter. Und das war dann schon eine Herausforderung. Aber ich habe dann, bis der Priester vorhin den Vortrag gesagt, ich habe gesagt, würden Sie denn Jesus wirklich sehen können, wie er ist so? Ganz echt. Hätten Sie dann auch keine Zeit hinzugehen? Und würden Sie mal hingehen und einfach sich das mal anschauen? Und das war dann oft so dieser Moment, wo im Kopf doch anfangen hat, die Gedanken, wo sie gesagt haben, ja gut, also ich gucke mir es mal an. Und wenn ich gewusst habe, jetzt ist da jemand zum ersten Mal oder da kommt vielleicht jemand, ich habe immer gesagt, Herr, das ist jetzt unsere Chance, du musst sie berühren, sonst kommt sie nicht mehr. Und dann habe ich über mich lachen müssen, weil der Herr natürlich das gewusst hat, er hat nicht mich dafür gebraucht, aber man darf ja wie ein Kind mit dem Herrn, mit dem Vater reden. Und so habe ich Stück für Stück, Tag für Tag. Nun war der zweite Tag und plötzlich hat es geheißen, die Diözese bittet um eine Nachtanbetung. In der Zeit war unser Priester, der aus gesundheitlichen Gründen weg von der Pfarrei. Und alle haben gejammert und man hat halt gebetet für, man will wieder einen guten Priester. Dann habe ich gesagt, ja, einen guten Priester, den kriegt man nicht auf dem Tablett serviert. Wir müssen auf die Knie gehen und beten. Und der Herr wird uns einen schenken. Und so haben wir dann mit der ersten Nachtanbetung, da war ich und meine Freundin Gudrun, wir waren 6 Stunden in der Kapelle. Also bis 12 Uhr habe ich nur jemand gehabt und von 12 Uhr in der Nacht bis um 6 waren wir zwei und haben Lobpreis gemacht, an Rosenkranz gebetet und dann haben wir, großer Gott, wir loben dich, alle 11 Strophen gesungen, wir haben ja Zeit gehabt und dann war es 6 Uhr, so lange hat die Anbetung von der Diözese dauern sollen. Dann haben wir den Engel des Herrn gebetet, sind volle Freude aus der Kapelle raus, das war die erste Nachtanbetung. Und wie dann in Altötting der erste Kongress war, Eucharistischer Kongress, von da an haben wir dann schon jede Woche Donnerstag und Freitag die ganze Nacht angebetet. Dann ist Samstag, Sonntag dazu gekommen, dann ist Corona. Corona hat natürlich eine gewisse Zeit, durften wir ja abends nicht mehr außer Haus. Dann haben alle ihre Anbetungsstunde zu Hause, die sind nachts aufgestanden, haben gebetet, damit es nicht aufhört. Und was ganz interessant ist auch, diese Kapelle ist 16. Jahrhundert gebaut worden. Da war die Zeit, wo die Pest gewütet hat. Und der heilige Leonhard wird auch der Seuchenpatron genannt. Und es war, ohne dass das ja wir gewusst haben, 2 Jahre vor Corona haben wir in der Kapelle angefangen. Und genau hinter der Kapelle ist der Pestacker. Das war einfach ein Riesenloch und da haben die einfach alle Pestkranke da hineingelegt, weil, also beerdigt sozusagen. Und 2 Jahre vor Corona fangen wir genau dort an mit der Anbetung und dann eben die Nachtanbetung. Und oft bin ich da gestanden und habe diese ganze Stunden gesehen, die noch niemand eingetragen war, und habe gesagt, Jesus, jetzt sind es nur 26 Stunden, noch niemand da. Und dann habe ich gedacht, ja, warum regst du dich auf? Der Herr sagt, ist mein Arm zu kurz, um zu helfen. Rechne ihm nicht vor, wie viele Stunden leer sind. Danken für alle, die jetzt schon belegt sind. Also ich habe, wie soll ich sagen, angefangen, mein Gebet zu verändern und habe einfach gedankt für jeden, der da war. Und komplett das dem Herrn abgegeben, dass die Stunden jemand da ist, der betet. Man muss auch aufpassen, es geht nicht, dass man Stunden füllt und dass das klappt. Es geht immer um die Ehre und Verherrlichung Gottes. Und das muss man dann so immer wieder sich selbst auch navigieren und sagen, Margareta, um was geht's jetzt? Geht's jetzt um den Herrn oder willst du, dass das klappt? Also man muss da einfach ganz ehrlich mit sich immer wieder die Gewissenserforschung machen. Und ich kann sagen, ich habe in diesen 5 Jahren so viele kleinere und größere Wunder erlebt, da könnte ich, keine Angst, einen ganzen Tag erzählen. Es war manchmal so, dass ich gedacht habe, das kann jetzt nicht mehr gehen. Aber der Herr hat es getan. Manchmal werden wir auch in unserem Vertrauen ganz einfach herausgefordert. So wie Joshua, der mit dem Volk über den Jordan wollte. Und der Jordan war unüberquerbar. Und dann steht drinnen, und als die Priester mit der Bundeslade ihre Füße die Schuhe das Wasser berührten, da wich der Jordan zurück. Das heißt, wenn der Joshua vorher gesagt hätte, der Jordan ist nicht so überquert, da gehe ich gar nicht hin, dann hätte er nie überqueren können. Aber er ist davor, bis die Schuhe nass waren, und das ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man sich's vorstellt. Aber Gott tut seine Wunder da, wo man vertraut, da, wo vom menschlichen Verstehen her jetzt das nicht im Griff hast, wie soll jetzt das gehen? Also wie wir begonnen haben, damals vor dem geschlossenen Tabernakel anzubeten, da haben viele gesagt, Margareta, vergiss es. Du wirst es nie schaffen, dass wir in dein Hausen das Allerheiligste ausgesetzt bekommen. Das schaffst du nie. Und da hat sie recht gehabt. Ich hätte es auch nicht geschafft. Aber für den Herr hat es gemacht. Ich habe dann einfach, wie soll ich sagen, manchmal muss man auch gegen gewisse Stimmen taub sein. Und dafür für die Stimme des Herrn wieder die Ohren richtig offen haben. Die innere Ohren. Und der Herr hat es einfach so in mein Herz gelegt, dass ich konnte einfach nicht aufhören. Immer wieder habe ich jemand getroffen, wo ich gedacht habe, die könnte vielleicht auch eine Stunde nehmen, die andere. Und so bin ich einfach von einem zum anderen. Und dadurch, dass wir diesen Aussetzungstabernakel hatten, mussten sich die Leute auch nicht von Anfang an alle für eine feste Stunde verpflichten. Also der eine Grundstock von den 12 Jahren, die waren da, aber die anderen, habe ich gesagt, ihr kriegt die Nummer, also da muss man einen Zettel dann ausfüllen und so. Und dann könnt ihr kommen, wann ihr wollt. Einmal im Monat, einmal im Jahr, einmal in der Woche. Und in diese Freiheit haben sich viele bereit erklärt, einfach das mal, ich habe gesagt, einfach mal ausprobieren. Das ist ja nicht wie mit dem Heiraten, wie wir gehört haben heute Morgen. Da wird es schwierig. Also mit der Anbetung einfach sich mal einlassen. Und das ist meine Erfahrungen mit dem Wirken, mit der Gnade Gottes, dass jemand, den ich vielleicht Wochen immer wieder gebetet habe, dass er sich überhaupt einlässt, plötzlich jede Woche gekommen ist, plötzlich eine zweite Stunde dazu genommen hat, wenn gerade frei war, dann in der Nacht. Und so ist es bis heute, dass wir eben, also wenn der liebe Gott auf mich gehört hätte, hätte ich jetzt alle Beter mit einer festen Stunde. Aber das macht er nicht. Er möchte, dass ich auf ihn höre. Und so ist es eben schon jede Woche diese Spannung, dass über 40 Stunden erst einmal frei sind. Aber seit 1,5 Jahren sind diese Stunden alle belegt. Und natürlich die Stunden, wo niemand kommt, wo niemand nimmt, da steht dann automatisch entweder Margareta oder Karl drin oder unser Sohn. Der muss auch, also er muss nicht, er geht. Also klar, er muss freiwillig. Es ist einfach so schön, wenn ich an diese ersten 12 Jahre denke. Und wie oft kriege ich jetzt eine Nachricht, ich danke dir, du bist ein Geschenk des Himmels. So vieles hat sich in meinem Leben mit der Anbetung verwandelt. Ich habe zum Beispiel eine Frau, die ist ja jetzt über 30 Jahre verheiratet, und es war immer eine ganz, ganz schwierige Ehe. Es ist dann so weit gegangen, dass sie gesagt hat, Margareta, ich muss jetzt einfach von diesem Mann gehen, es geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn die ganze Ehe daran ist, dass man sich nur grollt und angiftet, dann ist wirklich die Trennung auch besser. Aber du weißt, eine zweite Ehe, also gibt es nicht. Also gut, sie hat sich eine Wohnung gesucht, hat sogar ein Zimmer möbliert gefunden, wie sie es gewollt hat. Und dann war ich in der Anbetung, Herr, kann das jetzt wirklich sein, dass das jetzt der Moment ist, wo sie gehen muss? Ich habe ihr dann auch dazu geraten, weil es sind ja so viele Jahre gewesen. Zeig uns, was du willst. Und plötzlich, ein paar Tage oder Wochen, sagt sie, Margareta, du kannst es dir nicht vorstellen, mein Mann ist wie verwandelt. Sie hat ja schon überlegt, wie sie auszieht, damit er das nicht merkt, weil er so jähzornig ist, damit er da nicht auch wieder. Und wir haben miteinander die Pläne gemacht, wie sie das macht. Und in dieser Zeit, wo wir die Pläne gemacht haben, wie sie denn auszieht, verändert sich dieser Mensch von heute auf morgen in eine Weise, wo wir uns das heute noch nicht erklären können. Aber wir haben es erlebt. Und die sind immer noch zusammen. Das sind jetzt schon wieder mindestens 3 Jahre. Ich habe vorher noch mit dir gesprochen, bevor ich hierher bin, und habe gesagt, du, wie lange ist es jetzt her? 2, 3 Jahre. Und dann sagt sie, ja. Und es geht. Und es geht gut. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, das ist der Himmel auf Erden. Auf jeden Fall ist es eine Ehe, die einfach gut miteinander auskommen und einen Frieden haben. Und diese Frau hat ja jetzt schon jahrelang immer wieder, weil sie das Gott versprochen hat, ganz einfach vieles erduldet. Und in diese 2 Jahre, wo sie jetzt in der Anbetung war, schon bevor eben das geschehen ist, hat Gott in ihr Herz so viel Liebe hineingelegt, dass sie einfach auch teilweise Mitleid mit dem Zustand, mit dem Zorn ihres Mannes hatte, wo sie gedacht hat, was muss da in seine Seele alles einfach kaputt gemacht worden oder krank sein, damit er sich so benimmt und ich verlasse ihn nicht. Und Gott hat es einfach gezeigt. Also das ist eins von vielen Erfahrungen, viele gute Früchte. Oder die eine Frau gesagt hat, ich habe 7 ungetaufte Enkel. Und seit ich in die Anbetung komme, sind schon 2 getauft. Zum Beispiel. Was auch große Freude ist, wir haben evangelische Geschwister, die jede Woche in die Anbetung kommen und sogar 2-mal die Woche 2 Stunden, 2 hat sie fest und die andere nimmt sie dazu, je nachdem wie der Dienst ist. Also ich singe da Halleluja, da liege ich manchmal nachts im Bett, wenn ich weiß, die und die hat jetzt Anbetung und danke den Herrn für seine große Wunder, weil das kann man doch in der heutigen Zeit nicht unbedingt als so ganz selbstverständlich schauen. Und darum sage ich, wir leben unser Leben vorwärts und verstehen tun wir es rückwärts. Und Gott will von uns einfach, dass wir diesen kleinen Senfkorn einfach einpflanzen. Er verlangt nicht von uns, dass wir einen großen Baum pflanzen. Das sind die großen Taten, die vollbringt er. Aber diese kleinen, die ist das, was er von uns sich wünscht. Und dieses Gleichnis mit dem Senfkorn, das berührt mich immer zutiefst. Wenn man das zwischen die 2 Finger nimmt, dann spürt man das fast nicht. So klein ist es. Also das hat mit den Senfkörnern in die Essiggurkengläser nichts zu tun. Das ist um x-mal kleiner. Und es ist so klein, dass man es kaum spürt zwischen die Finger. Und er sagt, aber wenn das gepflanzt ist, wird es der größte Baum. Und ich erlebe das eben bei uns in der Anbetung, wie wir schön treu 12 Jahre lang einfach den Herrn vor dem geschlossenen Tabernakel gebetet haben, angebetet haben. Und innerhalb kurze Zeit haben wir jetzt 24/7. Das ist einfach ohne Werbung, ohne irgendwelche Exerzitien über die Anbetung oder so. Der Herr hat so im Verborgenen, wenn es heißt, der Seemann hat den Samen gesät und keiner wusste, wie er gewachsen ist. Der Herr hat gegossen, die Sonne ist und plötzlich ist er gewachsen. So ist das ganz im Verborgenen, war plötzlich das möglich. Und wir haben seit 2 Jahren einen neuen Priester. Gott hat unser Gebet erhört und hat uns einen wunderbaren Priester geschenkt, Pfarrer Florian Bach. Und er ist ein Geschenk für uns alle. Er hat jetzt den Bischof eingeladen, hat eine mega, mega Festmesse organisiert in der Kirche. Also das war ja bei 35 Grad Hitze, waren über 350 Menschen in der Pfarrkirche, Nachmittag um 17 Uhr. Und es war so festlich. Und danach gab es eine Prozession von der Pfarrkirche zur Anbetungskapelle. Und danach gab es auch noch ein bisschen was zum Essen und eine Begegnung und was zum Trinken. Und der Heilige Geist, der war so zum Spüren da, dass manche Menschen nach 2 Wochen gesagt haben, boah, was war denn das? Ich war die ganze Woche noch wie in einer Wolke voll Freude. Und das haben auch Menschen mir bestätigt, die einfach gar nicht so nur tief im Glauben stehen, aber die haben gesagt, so was Schönes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und das war für mich echt dieses Halleluja im Herzen. Alles jammert und viele jammern und die Kirche und das und das andere. Und ich sag, Halleluja, der Herr lebt und er wirkt und er liebt. Und er hat uns nicht als Staatsanwälte in die Welt gesetzt, damit wir genau schauen, wer kniet richtig und wer steht falsch und so weiter. Wir sollen lieben. Die heilige Theresia von Lisieux, sie hat gesagt, der Weg ist zu schwierig. Sie nimmt den Aufzug der Liebe zum Herzen Jesu. Und die Mutter Teresa, das ist auch so ein Vorbild. Die Mutter Teresa hat gesagt, sie glaubte, sie musste die Menschen bekehren. Aber dann hat sie verstanden, sie muss die Menschen lieben. Und die Liebe bekehrt den Menschen eben in der Zeit der Gnade. Früher habe ich für den und den gebetet und habe gemeint, alter lieber Gott, muss doch das jetzt endlich mal tun. Ich habe doch schon so viel gebetet. Ja, hört er denn nicht? Und dann habe ich verstehen dürfen, Jesus hat gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Dann habe ich verstanden, meine Berufung ist, eine Magd zu sein, die Magd des Herrn. Was macht eine Magd? Die dient ihrem Herrn, die stellt keine Forderungen, die tut, was man ihr sagt. Und dann kann Gott wirken. Gott ist der Macher. 99% in allem macht's der Heilige Geist und 1% mache ich. Also früher habe ich gemeint, es ist umgekehrt. Aber dann habe ich verstanden, das funktioniert nicht. Weil wenn ich 99% machen muss, dann sage ich, nee, das funktioniert nicht und dann fange ich gar nicht an. Und deswegen ist es so wunderbar, wenn wir dieses 1% mit großer Liebe und absolutem Vertrauen tun. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Bei uns sind es jetzt 20 Jahre. Wir waren jetzt in diesen 20 Jahren, nachdem wir unser Geschäft übergeben haben, waren wir dann in Lourdes und danach in Medjugorje. Und wir haben immer einen Kleinbus gemietet und haben Leute dahin gebracht. Und dann hat mein Mann gesagt, es wäre schön, wenn man so einen Bus hätte. Und während wir das schon überlegt haben, kriegen wir schon einen Bus geschenkt, neu. Mit Mikrofon für Meditationen und so weiter auf dem Weg. Und da haben wir viele Menschen dabei gehabt, die haben gar nicht gewusst, wie man Rosenkranz betet. Aber im Zurückweg hat mir die Mutter Gottes ihre 3 Rosenkränze geschenkt. In der Betrachtung, in der Erklärung, was passiert. Wir haben heute noch in Dannhausen täglich Rosenkranz. Es sind manchmal nur 4, manchmal sind es auch 11. Und viele sagen, ach, wenn ich sage, ich gehe jeden Tag in Rosenkranz, mein Mann auch, wir lassen alles stehen und liegen und gehen, damit das Gebet nicht aufhört. Und dann sagen sie, ach weißt du, das hört so oder so auf. Und dann sage ich, nein, das hört nicht auf, wenn du glaubst und betest. Der Herr ist mit dir und der Herr wird es fügen, dass es nicht aufhört. Aber wo schaust du? Schaust du auf die 4 Personen oder schaust du auf die Hand des Herrn, die sagt, mit starker Hand habe ich dich aus Ägypten herausgeführt. Und das Ägypten ist manchmal auch dieses Gefangensein im negativen Denken und Betrachten. Und deswegen... Wenn es heißt, komm, lasst uns jubeln vor dem Herrn und jauchzen vor dem Fels unseres Heiles. Und wenn ich sage, Herr, ich danke dir, wir sind heute noch 5 Stunden nicht belegt, ich weiß gar nicht, wenn ich heute noch anrufen kann, aber du hast gesagt, dein Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen. Und 2 Stunden später waren alle Stunden belegt, manchmal sogar so, dass die Zeit, wo ich gesagt habe, ich gehe, die war dann auch schon weg, ich habe dann... Kann ich gehen? Brauchen will ich nicht sagen, weil es immer schön ist beim Herrn. Aber natürlich, der Mensch ist auch in seine Kraft begrenzt. Aber das weiß der Herr. Ich brauche mich um meine Kraft nicht zu sorgen. Er sorgt. Ich muss nur hören. Ja, das ist unsere Geschichte mit der Anbetung. Was die Anbetung an Früchte gebracht hat. Wie gesagt, wir haben ja in einem, ich habe eine Gruppe auf dem Handy in einem vertraulichen Messenger heißt es. Ich sollte den Namen, glaube ich, nicht sagen. Also nicht das, was alle haben, weil das mag unsere Diözese nicht, eben eine vertrauliche. Und da habe ich in dieser Gruppe jetzt momentan 108 Personen. Und das funktioniert so mit diesen freien Stunden. Da geht immer wieder mal jemand hin und macht ein Foto. Und dann sieht man, wo überall ein Name drin steht und wo freie Zeilen sind. Und da, wo freie Zeilen sind, kann sich jemand eintragen. Und die Leute kommen manchmal ja von 20 Kilometer, 25 entfernt. Und dann sieht er ja zu Hause, kriegt sie die Nachricht, ah, Mensch, morgen 16 bis 17 Uhr Sonntag, ich habe nichts vor, das kann ich nehmen. Oder heute Nacht könnte ich gehen, weil morgen habe ich keinen Dienst. Das ist ganz, ganz eine große Hilfe, weil sich eben manche so ganz kurzfristig einfach eine Stunde nehmen, wenn jemand berufstätig ist und Familie hat und vor allem, wenn er einen Beruf hat, der Schicht arbeitet, kann natürlich nicht sagen, ich kann immer am Montag oder am Dienstag oder an die Zeit kommen. Und die nehmen dann diese Stunden. Und neulich hat eine gesagt, Margareta, das ist ein Traum. Ich bin so glücklich, ich habe so gesucht und ich bin so glücklich, dass ich jetzt die Anbetungskapelle gefunden habe. Also in Anfang habe ich wirklich so viel gebetet, dass es möglich wird. Und jetzt kommen so viele auf mich zu und bedanken sich. Warum? Wie wir heute um 14 Uhr in dem Vortrag gehört haben, unsere Seele, die sehnt sich nach dem Herrn. Und es gibt keine Freude, die diese Sehnsucht erfüllen kann. Das ist nur Gott und das muss man aber spüren. Also die Worte haben ja da keinen Wert, nicht viel. Die Worte haben nur einen Wert, wenn sie im Heiligen Geist also ausgesprochen worden sind und wenn man für den Menschen betet. Aber ich will Ihnen einfach Mut machen, egal wo Sie herkommen, einfach so klein anzufangen. So, und wenn Sie überhaupt, also in eine offene Kirche denken, wird es doch für jeden möglich sein. Und wenn nicht einmal das möglich ist, dann nehmen Sie sich eine Zeit, zünden Sie eine Kerze an und ein Bild von Jesus und beten Sie einfach da an, wo Sie sind in der Zeit, mit der Intention, dass die Anbetung wächst, dass sie kommt. Und Gott ist so groß und dieses kleine Unscheinbare, also 2 Fische, 5 Brote, 5000 Männer, die Frauen und die Kinder nicht gezählt. Ja, da kann man doch sagen, ha, was willst du mit 2 Fische? Guck doch mal. Und so haben sie zu mir gesagt, was willst du? Ich höre jetzt auf, das bringt nichts, das muss der Pfarrer machen und nicht du. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch die Erlaubnis vom Pfarrer. Nein, das ist nichts. Und haben aufgehört. Ich bin niemandem böse, ich liebe alle. Sie haben es nicht besser im Herzen gehabt, aber was hat Gott gemacht? Dieses Kleine, wo niemand geglaubt hat, das hat Gott gesegnet. Kennen Sie die Geschichte mit den Fröschen? Im Wald ist eine Gruppe von Fröschen gelaufen. Und da kam plötzlich ein Loch und die meisten waren dann in dem Loch drinnen. Ein paar waren heraußen. Und die sind gehüpft und die konnten aus dem Loch nicht rausspringen. Und die, wo heraußen waren, die haben gesagt, gebt auf, das Loch ist zu tief, das schafft ihr nicht, dann könnt ihr jetzt ruhiger sterben und müsst euch nicht plagen. Und ein paar haben dann aufgehört und sind dann gestorben. Aber einer, der ist immer noch fester gehüpft und die von oben haben gesagt, ja, hörst du denn nicht? Gib doch diesen sinnlosen Kampf auf. Und er ist noch fester gehüpft und plötzlich war er heraus. Alle waren ratlos. Ja, wie hast du das geschafft? Wie bist du denn da herausgekommen? Also das hätten wir nicht geglaubt. Ja, hast du denn nicht gehört? Wir haben gesagt, du sollst den sinnlosen Kampf aufgeben. Dann sagte, nein, ich bin nämlich schwerhörig und ich habe gemeint, ihr sagt, ein bisschen noch, ein bisschen noch und plötzlich war ich heraus. Deswegen muss man manchmal gegen gewisse Stimmen taub sein, damit die Stimme des Herrn, die ganz was anderes sagt, hörbar wird und sichtbar. In diesem Jahr, wo wir dann mit der Anbetung begonnen haben, haben wir ja davor, 6 Monate vor, mit einem Gebetskreis angefangen. Alles immer mit dem Priester abgesprochen. Und 7 Jahre später habe ich immer das Gefühl gehabt, also irgendwie kann das nicht sein, dass wir immer zusammenkommen, Rosenkranz beten, Lobpreis machen, das ist ja alles schön. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist Gott zu wenig. Also das war mein Gefühl. Und dann hat der Pfarrer Hesse, der hat immer ganz viele Glaubenskurse gemacht. Und da haben wir immer den Bus voll Leute gemacht, sind raufgefahren. Und da habe ich diesen Leiterkurs gemacht für die Pfarrzellen. Das ist vielleicht für Sie ein fremdes Wort. Also eine Zelle, die Zelle ist der kleinste Körperbaustein in unserem Körper. Und ich hatte die Aufgabe zu wachsen und wenn sie groß genug ist, teilt sie sich und wächst wieder. Und die Zellen, die nicht wachsen, die sterben ab. Das ist das sogenannte abgestorbene Blättchen in unserem Körper, die scheidet der Körper aus. Und die Pfarrzelle hat den Sinn eben der Körperzelle, dass es der kleinste Lebensbaustein ist, aber den brauchen wir, um zu leben, auch eben das Kleine. Und die Zelle heißt, es ist eine Zelle, die in der Pfarrei dem Priester zur Seite steht. Also wir helfen uns am Pfarrer. Das ist egal, ob das jetzt Kirche putzen ist oder Pfarrbrief austragen oder wo der Priester Hilfe braucht. Und die sind eigentlich Evangelisationszellen. Ich kann es jetzt nicht erklären, weil das ist auch nicht das Thema. Aber ich will sagen, Evangelisation gehören zusammen. Wir haben dann mit den Pfarrzellen angefangen. Und in der Anbetung bringen wir immer die Menschen mit, stellvertretend, die wir zu Jesus bringen wollen. Wir sind ja schon beim lebendigen Gott. Und dann sage ich, Herr, wenn willst du jetzt durch mich deine Liebe erfahrbar machen? Also es will ja niemand evangelisiert werden, aber geliebt will jeder werden. Und Liebe nach göttlichem Sinn ist nicht das Gefühl. Viele haben ein Problem und sagen, ich kann doch meinen Feind nicht lieben. Dann sage ich, das hat mit Gefühl nichts zu tun. Pater Bub sagt, und das habe ich neulich im Schott auch gelesen, die Liebe nach göttlichem Verstehen ist den Menschen zu dienen, was Gutes wollen, sagt Augustinus, für ihn stellvertretend beten vor dem Herrn. Und das machen wir dann. Und die Pfarrzellen, wir haben jetzt mit Corona natürlich wieder Einbußen gehabt. Wir haben 2 mit Kindern gehabt. Herrlich, wenn Kinder Lobpreis machen oder wenn sie Gott danken. Also wirklich eine Freude. Und dann für Jugendliche aus dieser Jugendzelle, nur in unserem Haus, diese eine sind 6 Ehen herausgegangen, die jetzt auch ihre Kinder wieder im Glauben erziehen. Also wirklich eine große Freude. Und was noch entstanden ist, ist ein Verein, der Menschen in Not hilft. Und wir dürfen natürlich die geistige Not nicht übersehen. Also es sind viele Menschen, die auch von der Anbetung her, ich kenne alle persönlich natürlich, ich habe mit vielen, so viel Cappuccino habe ich mein ganzes Leben nicht getrunken, wie seit wir jetzt diese Anbetung haben. Aber wo man wirklich auch sich Zeit nimmt für ein Gespräch, wo sich der Mensch öffnen kann, sein Problem, eben wie diese Frau mit ihrer Ehegeschichte, ja, dass man den Menschen auch dabei steht und einfach hilft. Wir sind es inzwischen mehrere und das ist so schön. Wir wollen alle gemeinsam Jesus dienen. Es geht da nicht um eine Konkurrenz, die hat da und ich will auch und so weiter. Als ich von dem Haus mit meinem Mann hier vor dem Kloster stand, bevor ich bei der Tür rein bin, kommt eine Nachricht, Margarita, ich habe wieder jemand gefunden für die Kapelle. Die kannst du wieder in die Gruppe aufnehmen. Also jede bemüht sich. Und so können wir die Menschen auch schon mal in der geistigen Not also aufnehmen und helfen. Und darüber hinaus haben wir gut über 20, ich weiß es nicht, das können auch schon 30 Sattelzüge voll Hilfsgüter in sämtliche Länder, wo einfach Not ist, wo die Menschen das Nötigste nicht haben. Wir haben einmal im Monat Annahme, da können alle bringen, das, was sie abgeben wollen, können. Ob das jetzt Kleidung ist oder Möbel oder Betten oder was das ist. Und natürlich, dann ist eine Familie, die hatte den Strom, so eine hohe Nachzahlung bekommen, die konnte sie nicht zahlen. Dann kommen diese Strafsteuer oder wie sich's nennt dazu. Dann haben die 1400 Euro Strom zahlen sollen. Das können die nicht. Und dann hat man ihnen den Strom abgeschaltet im März. Kein Licht, keine Heizung, kein warmes Wasser, kein Essen. Und dann haben wir sofort das Geld bezahlt und ich habe wieder einen halben Tag haben sie aushalten müssen und dann haben sie wieder Strom gehabt. Also wir helfen, wie uns jeder braucht. Ob das jetzt materiell ist oder mit einer geistigen Hilfe oder mit einem Gebet. einfach und hier in Deutschland und auch eben im Ausland. Oft habe ich gehört, ach, tut's nicht alles ins Ausland schicken, wir haben genug arme Menschen. Dann sage ich ja, wir sollen das eine tun, ohne das andere lassen. Die Nächstenliebe gehört an der Bundesgrenze nicht auf. Also Jesus hat nicht gesagt, du sollst nur im Inland deinen Nächsten lieben. Du sollst lieben, wo Not ist. Und das ist, der Verein hat jetzt gut über 200 Mitglieder. Ja, zwischen 250.000, 300.000 Euro haben wir schon gespendet. Und ganz kurz, dieser Verein ist auch aus der Liebe heraus entstanden. Da ging es auch um eine Person, die total gelähmt und wirklich, die konnte für sich gar nichts mehr machen, war geistig topfit und mit dem Herrn verbunden. Und die hatte eine große Not gehabt, die müsste verlegt werden in ein anderes Heim. Und da habe ich einfach zum Heiligen Geist gebetet und habe 3,5 Stunden telefoniert. Und dann habe ich das Geld, was es nötig war, dass sie da bleiben kann, zusammen gehabt. Und so haben wir den Verein angefangen. Also, ich muss jetzt aufhören, weil es ist schon gleich 5:05. Ich danke Ihnen. Hat jemand, Frage ist zu spät, also wenn jemand eine brennende Frage hat, halt dann heraus irgendwann. Morgen bin ich auch noch da. Ich danke Ihnen.
Zeugnis. Möge es viele zur Nachahmung ermutigen, wirklich klein anzufangen, sich die Füße nass machen zu lassen. Los im Jordan, damit dort wirklich diese Eucharistin.
Jetzt hat Pater Kilian zum falschen Mikrofon gegriffen, von daher im Moment kein Ton, es wird ausgetauscht.
Jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Also es war im Wesentlichen war es ein Dankeschön. Macht's auch, traut's euch.
Schön, dass Sie dabei waren. Sie können übrigens alle Vorträge und auch Predigten finden in unserem Podcast-Angebot bei Radio Horeb in der Mediathek in der Rubrik Sondersendungen. Und ab Montag erreichen Sie auch wieder den CD-Dienst unter der Nummer 08328 921 120 und können sich dort eine CD bestellen. Auch im EWTN Kanal bei YouTube können Sie die einzelnen Vorträge nachhören und schauen.